Ich habe euch ein kleines Quiz mitgebracht. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Von wem kommt dieser Ausspruch? Ist es der Titel vom nächsten James Bond? So, die Hoffnung stirbt zuletzt. Es gibt vielleicht doch noch mal einen, nachdem er jetzt tot ist oder so. Ist es von Tolkien aus Herr der Ringe? Vielleicht von Frodo dort gesagt? Oder steht das sogar in der Bibel? Bei Paulus? Oder war es Cicero? Oder ist das Zitat noch gar nicht allzu alt und es kommt vom jeweils aktuellen Trainer von Schalke 04? Was denkt ihr? Wer hat das so als erstes gesagt? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ruft einfach mal alle gleichzeitig laut rein. Okay, alle üben wir nochmal, okay? Ja, also, ich löse es auf, es ist Cicero gewesen. Er hat es ein bisschen anders gesagt, nämlich auf Latein. Dum spiro spero, solange ich atme, hoffe ich. Solange ich atme, hoffe ich. Und irgendwie gehört Hoffnung zum Leben dazu. Auf was hoffst du? Vielleicht, dass es diese Woche nicht so heiß wird. Vielleicht, dass es endlich heiß wird. Endlich mal ab in die Acker springen und mal schön abkühlen. Vielleicht hoffst du, dass bald die Rente kommt. Vielleicht hoffst du, dass irgendwann die junge Dame Ja sagt zu dir und du nicht mehr Single bist. Vielleicht hoffst du, dass der Herr, der dir ständig nachstellt, irgendwann damit aufhört, weil du vor ihm Ruhe haben möchtest. Vielleicht hoffst du auf einen Studienplatz. Darauf, dass deine Firma nicht Insolvenz anmelden muss. Ich glaube, wir hoffen alle. Hoffnung gehört zum Leben dazu. Es gehört dazu, wie die Luft zum Atmen. Wir brauchen dafür kein Schild wie in irgendwelchen uralten Blondinenwitzen. Ja, also einatmen, ausatmen, sondern wir hoffen im Regelfall ganz automatisch. Und wir hoffen auf irgendetwas, was gut ist und gleichzeitig erreichbar ist. Kein Schüler hofft auf die 6 in Mathe. Ja, maximal auf die 5 in Mathe, wenn man sich damit verbessert. Ja, und wir hoffen auf irgendetwas, was gut ist und was gleichzeitig möglich ist. Stefan Hofmann wird wahrscheinlich nicht darauf hoffen, dass es im nächsten Jahr einen Technologiesprung gibt und man den Flug über den Atlantik zu seiner Tochter und zum Enkel innerhalb von 20 Minuten schafft. Weil das ist irgendwie so dermaßen unmöglich. Ja, wird er nicht hoffen, auch wenn er es sich vielleicht nett fänd, ja, irgendwie so schnell darüber zu kommen über den Teich. Wir hoffen auf Gutes. Wir hoffen auf etwas Gutes, was aber irgendwie möglich erscheint. Wie schönes Wetter. Endlich mal in den Sommerferien, nicht ständig im Regen duschen, sondern lieber im Freibad. Und wir hoffen natürlicherweise auf die Zukunft. Das steht auch im Neuen Testament schon so, in Römer 8, 24. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Die Hoffnung darauf, dass ich irgendwann meinen Schulabschluss habe, der ist schon ein paar Tage her, brauche ich nicht mehr hoffen. Kann ich in eine Mappe reinschauen, dann weiß ich, dass sich das erfüllt hat. Hoffnung kommt dabei, das deutsche Wort zumindest, aus dem Mittelniederdeutschen. Als ich das damals nachgeschlagen habe, musste ich auch erst mal feststellen, es gibt so etwas wie das Mittelniederdeutsche. Vorher kannte ich das gar nicht. Und es heißt eigentlich hüpfen. Vor Erwartung unruhig springen. Rumzappeln. Okay, wenn ich jetzt hier euch mal so anschaue. Bin zum ersten Mal hier, darf ich das sagen? Ihr seht irgendwie hoffnungslos aus. Weil irgendwie zappelt hier niemand, ja? Also eigentlich müssten wir alle irgendwie rumspringen, rumhüpfen, weil das ist Hoffnung, ja? Okay, wir sind Deutsche, ja? Aber Hoffnung lässt uns zappeln, Hoffnung lässt uns unruhig werden, Hoffnung lässt uns eigentlich nicht so kinosesselmäßig. Ja? Mal gucken, ob der Film gut wird. Ich hoffe schon. Ist irgendwie noch nicht so ganz die Hoffnung. Hoffnung ist eher so, ja, wenn es irgendwie in uns brennt. Und vielleicht kommen wir da ganz am Ende der Predigt auch nochmal drauf zurück. Ganz wesentlich ist allerdings auch, Hoffnung kann man weder machen noch befehlen. Ich kann jetzt nicht sagen, Carsten, sei jetzt mal ein hoffnungsvoller Mensch. Also wir kennen uns nicht, ich habe keine Ahnung, wie hoffnungsvoll du bist. Ja, ob du eher der Realist, Pessimist, Optimist oder was auch immer du bist. Ich kann dir das nicht befehlen. Ich kann das niemandem hier befehlen. Und ich kann das noch nicht mal unbedingt selber machen. Ich kann nicht hergehen und sagen, in dem Augenblick, wo ich in so einer richtigen Depri-Phase bin und mir die Hoffnung vielleicht verloren gegangen bin, Rainer, ab heute bist du hoffnungsvoll. Ja, funktioniert so ungefähr den Bruchteil einer Sekunde vielleicht, aber nicht viel länger. Ich kann nicht einfach sagen, ich bin jetzt voller Hoffnung und bäm, ist es so. So einen Zauberspruch aufsagen. Funktioniert nicht. Und damit sind wir schon mittendrin, denn obwohl die Hoffnung eigentlich zum Leben dazugehört, manchmal fehlt sie auch. In Hiob, der hatte die Hoffnung so richtig verloren. Meine Tage sind verflogen. Ohne Hoffnung sind sie dahingeschwunden. Und in Ezekiel, unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. Da ist nichts mehr, was irgendwie in die Zukunft schauen lässt. Kein Licht mehr am Ende des Tunnels. Es ist aus mit uns. Und ganz ähnlich hat sich auch ein Mann gefühlt, von dem das Neue Testament uns berichtet. Kleopas. Und dieser Kleopas sagt, wir hatten gehofft, er sei der, der Israel erlösen werde. Wir hatten gehofft. Und ich weiß nicht, ob ihr Seifenblasen mögt. Vor kurzem hatte bei uns in der Straße jemand so Riesenseifenblasen gemacht. Ja, und das kleine Kind immer buff, ja, Seifenblasen platzen lassen. Für den Kleopas war es so wie so eine Seifenblase, die zerplatzt. Wir hatten gehofft, dass dieser Jesus aus Nazareth, der Kranke gesund machen konnte, ja, der sogar Blinde heilen konnte, der Tote auferwecken konnte, der Freiheit verkündigte, der das selber gesagt hatte vor vielen Jahren in der Synagoge in Nazareth, dass der es sein würde, der Israel erlösen würde. Und jetzt war diese Hoffnung im wahrsten Sinne des Wortes tot. Die Hoffnung war sogar begraben. Davon war nichts mehr zu sehen. Sie hatten zugeschaut, als Jesus ans Kreuz geschlagen wurde. Sie hatten zugeschaut, als er rief, es ist vollbracht, aber irgendwie haben sie es nicht kapiert, was da passiert ist. Und wer den Kopf fallen ließ und kein Leben mehr in ihm drin war. Sie haben zugeschaut, als der Soldat den Speer in die Seite gerammt hat und kein Leben mehr in diesem Körper war. Wir hatten gehofft, dass er es sei, der Israel erlösen würde. Und jetzt waren sie hoffnungslos. Und sie gingen weg von Jerusalem, nicht hüpfend, sondern mit hängenden Köpfen, trottend wahrscheinlich. Ja, wenn da nicht so viele Steine gewesen wären, vielleicht auch schlurfend. Und dann passiert es, dass sie auf dieser Wanderung, auf diesem Weg von Jerusalem weg, einem Mann begegnen. Und dieser Mann zeigt ihnen und vielleicht auch uns Wege zur Hoffnung auf. Dass er nicht einfach sagen, jetzt sei mal schön hoffnungsvoll, sondern Wege, wie Hoffnung heute, auch im Jahr 2024 in Gummersbach, wieder neu erlebt werden kann. Und diese Begegnung möchte ich gerne mit euch lesen aus Lukas 24, ab Vers 25. Da sagt Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, denn Jesus war es, denen diese beiden Männer dort begegneten. Wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Und dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Und so erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er, sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unseren Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und dort fanden sie alle versammelt, die 11 und die, die sich zu ihnen hielten. Eine kurze Begegnung, die wieder ganz neu Hoffnung entfacht hat. Und ich möchte mit euch jetzt so ein paar Schritte gehen, wie die Jünger damals, diese zwei sogenannten Emmaus-Jünger, Wege zur Hoffnung wieder gegangen sind. Der eine Punkt ist der, sie haben wieder neue Hoffnung, weil Gott einen Plan hat. Jesus sagt zu ihnen auf dem Weg, musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Und die beiden merken hier eins, das, was hier gerade in Jerusalem passiert ist, das war kein Zufall. Das war nicht irgendwie ein Versehen, dass Gott gesagt hat, okay, eigentlich hatte ich mit Jesus einen anderen Plan, aber jetzt ist dummerweise sind die Juden dazwischen gekommen, dummerweise ist Herodes dazwischen gekommen, jetzt ist er halt doch irgendwie gekreuzigt worden. Schade, ist irgendwie schiefgegangen. Nee, so war es eben nicht. Sondern Jesus macht deutlich, all das, was passiert ist, das war vorher geplant. Das war Absicht. Das war Gottes Wille. All das war Gottes Wille. Gott sind die Sachen nicht entglitten. Gott hat nicht irgendwie so auf einmal gedacht, okay, ich musste jetzt hier niesen und dann habe ich das Lenkrad fallen lassen oder sowas und bin irgendwo gegengefahren. All das entsprach Gottes Plan. Und vielleicht ist das für uns auch heute, wenn wir eher so bei Hiob sind oder im Ezekiel, dass uns die Hoffnung verloren geht, so ein Punkt, dass wir uns bewusst machen, Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan. Und diesen Plan führt er aus. Und ihm ergleiten die Fäden unseres Lebens nicht. Gott hat einen Plan. Und manchmal werden wir diesen Plan erst in vielen Jahren wirklich entdecken. Vielleicht werden wir ihn auch manchmal erst dann entdecken, wenn wir wirklich bei ihm sind. Als ich 20 war, einen Tag vor meinem 21. Geburtstag, ist mein Vater gestorben. Und damals haben ganz viele Leute zu mir gesagt, ach Rainer, du wirst ja irgendwie das irgendwann erkennen, warum, wieso, weshalb. Und denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Guten mitwirken. Naja, ich bin heute 49 und ich weiß immer noch nicht, warum. Aber ich bin überzeugt, Gott hat einen Plan. Auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass ich auf dieser Erde es nicht mehr rausfinden kann, was Gottes Plan war. Aber es ist Gott nicht entglitten. Gott hat einen Plan und er ist da. Und das ist gut so. Und das ist das, was Jesus hier seinen Jüngern als allererstes gezeigt hat. Gott hat einen Plan. Und dann zeigt er ihnen, dass es noch mehr gibt als einen Plan. Nämlich, dass Gott das auch alles vorhergesagt hat. Wir können Hoffnung haben, weil Gott Verheißungen gab. Und Jesus sagt zu den beiden Jüngern, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Und dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Wisst ihr, bei der Unterrichtsstunde wäre ich gerne dabei gewesen. Ganz ehrlich. Ja, da wirklich mal herauszufinden, wie er da vom Alten Testament das alles auf sich bezieht. Ah, ich wüsste gerne, was es war. Ich wüsste gerne, ob Jesaja 53 dabei war. Wie das Lamm, was unschuldig geschlachtet wurde. Ja, und unsere Verfehlung, er hat sie getragen. Er hat sie auf sich genommen. Ob das dabei war? Ich weiß es nicht. Könnt's mir gut vorstellen. Und Jesus erklärt ihnen und sagt, wisst ihr, Gott hat nicht nur Plan, er hat es euch auch vorhergesagt. Er hat euch was verheißen, er hat euch Zusagen gemacht. Und die Zusagen, die Gott euch gemacht hat, die wird Gott erfüllen. Die wird Gott erfüllen. Gott macht Versprechen und er wird seine Versprechen halten. Und er hat damals versprochen, dass er eine Lösung macht für das größte Problem der Menschheit. Und das ist die Trennung von Gott, die seit dem Sündenfall bestand. Und von daher alle anderen Probleme zu lösen, aus der Kraft Christi und aus der Kraft des Heiligen Geistes. Gott gibt Versprechung. Und weil Gott Versprechen gibt, die er eingehalten hat und in Zukunft einhalten wird, können wir Hoffnung haben. Dabei ist allerdings auch ganz wichtig, Glaube stützt sich nicht auf Optimismus. So nach dem Motto, alles wird gut. Ja, egal was passiert, alles wird gut. Das steht nicht in der Bibel. Glaube stützt sich nicht auf Optimismus, sondern Glaube stützt sich auf die ganz konkreten Versprechen, die Gott gegeben hat. Und da heißt es eben nicht, du wirst immer gesund sein. Weil ansonsten hätte ich irgendwie ein Problem damit, dass Paulus auch nicht gesund war. Dass er Timotheus sagt, nicht leg deine Hand auf den Bauch, bete mal 5 Minuten und dann ist dein Leiden weg, sondern er sagt Timotheus, trinke ein wenig Wein. Für mich als Weinliebhaber ist das auch eine sehr schöne Stelle, aber ja, er war auch trotzdem nicht geheilt. Ja, es war wie ein Medikament. Und von daher haben wir nicht die Verheißung auf Gesundheit. Und können nicht sagen, hey, es wird alles gut. Glaube stützt sich nicht auf Optimismus, sondern Glaube stützt sich auf Verheißung. Und eine Verheißung Gottes ist nicht, dass er uns eine ruhige Überfahrt versprochen hat, aber eine sichere Ankunft, so wie Dietrich Bonhoeffer es gesagt hat. Das ist der zweite Punkt. Warum oder wie neue Hoffnung entstehen kann. Weil Gott einen Plan hat, weil Gott Verheißungen gab. Aber der allerwichtigste Punkt, wie Hoffnung neu entstehen kann, ist, weil Jesus lebt. Weil Jesus lebt. Irgendwie, als sie so gegangen sind mit Jesus, ich glaube, das war schon irgendwie total spannend für die beiden Jünger. Wie er ihnen erzählt hat, da ist ein Plan. Wie er erzählt hat von den Verheißungen und all dem. Und es war für sie gut, so auf dem Weg nach Emmaus. Aber so richtig gezündet, da dass die Hoffnung durchgeschlagen ist, lag nicht an dem Plan, lag nicht an den Verheißungen, sondern es lag in dem Augenblick, wo sie gemerkt haben, dieser Jesus, das ist ein lebendiger Gott. Der lebt, der ist erfahrbar, der sitzt hier vor uns. Mit dem kann ich essen und trinken. Und das hat alles geändert. Die Begegnung mit dem lebendigen Gott, weil Jesus lebt. 1. Petrus drückt es so genial aus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung in ihm, in Christus. Oder 2. Korinther 1, Vers 20, was Gott immer an Zusagen gemacht hat, in seiner Person, in der Person von Jesus Christus, finden sie alle ihre Erfüllung. Darum geht's. Jesus lebt. Und das kann Hoffnung geben. Dass dieser lebendige Jesus auch in meinem Alltag eingreifen kann. dass dieser lebendige Jesus einen Plan hat und seine Versprechen zur Erfüllung bringen wird. Aber vor allen Dingen, weil er lebt, weil er mit mir, mit dir lebt. Wege zur Hoffnung. Wege zur Hoffnung, die, glaube ich, heute ganz genauso bestehen. Die Wahrscheinlichkeit, wenn du nachher zum Klotz, ach ne, der hat heute zu, oder sonst irgendwo zum Mittagessen fährst, dass Jesus dir unterwegs begegnet und mit dir spazieren geht, ist relativ gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass Jesus bei dir ist, wenn du gleich zum Mittagessen gehst, ist bei 100%, weil er lebt. Und vielleicht, falls du deine Hoffnungsbarometer auch nicht so groß ist im Augenblick, sind das Punkte für diese Woche, dir bewusst zu machen, Gott hat einen Plan. Vielleicht mal auch in der Bibel Verheißungen suchen. Wer da zu wenig Verheißungen findet, einfach mal googeln oder ganz neu beim Nikodemus die künstliche Intelligenz nachfragen. Schreibt mir mal die ganzen Verheißungen raus für uns. Seid ihr vielleicht erstaunt, was ihr da für Ergebnisse bekommt. Aber vor allen Dingen bewusst zu machen, Jesus lebt. Und diese Hoffnung, die dann da war, die veränderte. Diese Hoffnung veränderte die Jünger damals. Und sie lässt Herzen brennen. Die Jünger sagten damals zu sich selbst, war uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und das Verständnis für die Schrift öffnete? Die haben auf einmal gebrannt. Ja, ich glaube, auch das ist ein Zeichen für Hoffnung, dass es nicht uns nicht kalt lässt und sagen, ja, ich bin total hoffnungsvoll, sondern dass wir brennen. Dass diese Hoffnung etwas ist, was andere uns anmerken. Hoffnung setzt dabei auch in Bewegung. Obwohl es Nacht war, sind diese beiden Jünger zurückgegangen. Eigentlich eine saublöde Idee, weil es gab damals in Israel keine Straßenbeleuchtung. Das Strecke war auch nicht asphaltiert und deswegen war es schon alleine ziemlich blöde, außer bei Vollmond daher zu latschen, weil man sah vielleicht manche Steine nicht und man konnte sich ganz leicht umknicken, man konnte so kleine schwarze Tierchen mit einem Stachel hinten dran ganz schlecht sehen, ja, also Skorpione und so weiter. Also von daher war es schon ungemütlich und noch dazu gab es gerne auch manchmal so Zeitgenossen, die einen erleichterten, so vom Reisegepäck und vom Portemonnaie. Also von daher, nachts zu reisen war dumm. Und es war ihnen egal. Ja, es war ihnen egal, weil diese Hoffnung war etwas, das musste geteilt werden. Die setzte in Bewegung. Da mussten sie unbedingt weitersagen und sagen, hey, da ist was. Wir haben da etwas erkannt. Das müssen wir den anderen sagen. Fun Fact am Rand, als sie nach Jerusalem kommen, die Tür zu den 11 Jüngern aufmachen, was hören sie als erstes? Der Herr ist auferstanden. Und die haben sich gefragt, warum laufen wir jetzt diesen Weg zurück? Nee, ich glaube, haben die sich nicht gefragt. Die haben sich einfach nur gefreut. Ja, aber die Hoffnung setzt eben in Bewegung. Und das wünsche ich mir für uns, dass wir Leute sind, deren Herzen neu brennen. Neu brennen von Jesus. Dass wir Leute sind, die von Christus und von seiner Hoffnung in Bewegung gesetzt werden. Dass wir Leute sind, die letztendlich radikal hoffen. Denn wir hoffen nicht einfach nur auf Gesundheit oder ein langes Leben. Wir hoffen auf das ewige Leben, ohne Schmerz, ohne Tränen und ohne Tod. Wir hoffen auch nicht nur auf ein bisschen Frieden und auf das Ende der Kriege in Israel und der Ukraine, sondern wir hoffen auf ein ewiges Friedensreich. Und wir hoffen auch nicht nur, dass wir irgendwie den Klimawandel so ein bisschen aufhalten können, sondern wir hoffen auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und das alles tun wir, weil Jesus, meine Hoffnung, lebt. Und genau das wollen wir jetzt auch singen. Amen.